Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lore to Go von Elsa Götting. Ich bin Titus Ulrich, der Direktor für Podcasts bei Elsa Götting und neben mir sitzt Christoph Dalli, Fachanwalt für IT-Recht.
Ja, hallo.
Möchtest du dich vielleicht erst einmal vorstellen?
Ja, erstmal herzlichen Dank nochmal für die Einladung und vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin ja Rechtsanwalt und Fachanwalt mittlerweile für IT-Recht und mache das jetzt ja als Rechtsanwalt mittlerweile auch im 7. Jahr. Ich habe ursprünglich mal in Marburg studiert, da auch das erste Staatsexamen gemacht, hatte noch eine Auslandsstation in Spanien, in Alicante mit 2 Erasmus-Semestern und bin dann zum Referendariat nach Leipzig gegangen. Also habe das Referendariat sozusagen in Sachsen gemacht mit verschiedenen Stationen beim sächsischen Datenschutzbeauftragten, dann unter anderem bei NÖR, also eine Anwaltsstation in Berlin und war dann in der letzten Station, nämlich der Wahlstation, bei einer Kanzlei in Kassel, bei der Kanzlei BAKS, wo ich auch jetzt als Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht tätig bin.
Ja, vielen Dank schon mal für den kleinen Einstieg. Was würdest du denn sagen, macht das IT-Recht aus? Also was für klassische Fälle hat man? Was ist das überhaupt für eine Rechtsmaterie, um die vielleicht einmal Leuten näher zu bringen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben in der Vergangenheit?
Ja, das ist interessant, wie man an diese Frage herangeht. Also wenn man die jetzt als Jurist beantwortet, dann ist dieses klassische IT-Recht im Endeffekt das, was man bei der Fachanwaltsausbildung lernt, nämlich beispielsweise Softwareverträge erstellen und verhandeln, sowohl auf Anbieterseite als auf Abnehmerseite. Das ist so klassisches IT-Recht. Wenn man aber aus der Sicht von dem Mandanten kommt, also wie wir so häufig haben von mittelständischen oder kleineren Unternehmen, für die ist IT-Recht eine absolute Schnittmengenmaterie. Also alles, was irgendwie mit Technik zusammenhängt oder Sachverhalte, die sich im Internet abspielen, das ist für die IT-Recht. Das heißt, neben diesem klassischen IT-Recht, was ich jetzt eben angesprochen habe, hat man auch ganz oft Mandate, die letztendlich eigentlich vielleicht einen werkvertraglichen Charakter haben, ne, wo es zum Beispiel darum geht, eine Webseite zu basteln. Ne, das hat viel werkvertragliche Elemente oder dienstvertragliche Elemente, ist für die Mandanten aber in jedem Fall IT-Recht. Die würden sich keinen Baurechtler dafür suchen, weil die eben einen brauchen, der sich mit der Technik auskennt. Deswegen, im Endeffekt ist es eine Schnittmengenmaterie, aber man kann es grob zusammenfassen. Alles, was mit Technik und Internet zusammenhängt, das kann man drunter zusammenfassen.
Ja, du sprachst ja gerade schon davon, welche Fälle du hattest in Bezug auf deinen Fachanwalt. Wie war denn der Werdegang dorthin? Wie viele Fälle musstest du bearbeiten? Wie bist du an die Fälle rangekommen? War das zeitaufwendig? War das weniger zeitaufwendig, auch wenn man das jetzt mit anderen Fachanwaltstiteln vergleicht? Wie sind da so deine Erfahrungen gewesen?
Bei dem Fachanwalt für IT-Recht braucht man verhältnismäßig wenig Fälle. Deswegen war das auch ein Fachanwalt, den ich recht schnell hatte. Ich müsste jetzt selber nochmal reinschauen in die Berufsordnung, meine aber, das waren nur so 50 oder 60 Fälle. Und ich habe das ursprünglich auch gar nicht geplant, da ich diesen IT-Rechtsfachanwalt mache, sondern habe ursprünglich auch mal einen anderen Fokus gehabt. Unter anderem bei der Promotion lag mein Fokus noch komplett auf Kartellrecht. In der Art von Kanzlei, wo ich jetzt bin, bieten wir Kartellrecht gar nicht an, sodass sich da zwangsläufig dann irgendwann auch die Notwendigkeit ergab, sich mal anderen Rechtsgebieten zu widmen. Und der Aufhänger fürs IT-Recht war tatsächlich diese Datenschutzgrundverordnung, die 2018 umgesetzt wurde. Und da gab es einen derart großen Beratungsbedarf bei diversen Mandanten, unter anderem auch bei uns selber in der Kanzlei, weil irgendwer sich dem Thema Datenschutz widmen musste. Und da wird man dann als jüngerer Anwalt gerne auch gefragt, ob man sich denn nicht dieses neue Thema mal anschauen wollte. Und das habe ich dann gemacht und dann kamen die Fälle wirklich automatisch. Also über das Datenschutzrecht habe ich bestimmt 80% der Fälle abgewickelt. Und neben diesem Datenschutzrecht gibt es als großen Baustein für die Fallsammelei noch diese File-Sharing-Geschichten, also illegale Downloads. Da kriegt man unglaublich viele Anfragen, wo man sich dann im späteren Verlauf der anwaltlichen Karriere auch überlegt, mache ich das noch, ne? Interessiert mich das noch oder bringt mir das auch wirtschaftlich genug? Aber mit den beiden Bausteinen kann man im Prinzip seine Fachanwaltsliste schon füllen. Darüber hinaus, was fällt mittlerweile unter die typische Tätigkeit von mir im IT-Recht, ist bestimmt zu 50% gestalterisch. Also Entwerfen von Rechtstexten, zum Beispiel Nutzungsbedingungen für Apps oder für browserbasierte Webanwendungen, wo irgendwelche Dienstleistungen angeboten werden von Unternehmen. Darüber hinaus auch Datenschutzinformationen für Webseiten, ne, oder dann für entsprechende App-Produkte. Ich hatte es eben schon angesprochen, diese klassische IT-Rechtsberatung mache ich auch. Also wir haben in der Vergangenheit regelmäßig sowohl die Einkäufer von IT, sowohl im Bereich Software als auch Hardware vertreten. Die kriegen, je nachdem, wen sie da vor sich haben, einen Vertrag vorgelegt, der mehr oder weniger gut oder schlecht ist und auf ihre Interessen Rücksicht nimmt. Und den darf man als Anwalt prüfen, ne, und sagen, hier, das ist vielleicht eine Position, da solltet ihr euch nicht drauf anlassen, ne, sondern das verhandeln wir vielleicht besser. Und genauso gibt es aber auch Konstellationen, wo man gar nichts reinverhandeln kann, sondern kommt so ein großer Dinosaurier an wie Microsoft und dann kann man dem Mandanten eigentlich nur sagen, okay, das ist der Vertrag, das ist euer Risiko, aber verhandeln könnt ihr hier sowieso nichts. Ne. Das ist so, ja, so ein buntes Potpourri an Fällen, die man sammeln kann, um letztendlich diesen Fachanwalt für IT-Recht dann zu machen.
Dann wäre meine nächste Frage, inwiefern wandelt sich denn die Rechtsmaterie des IT-Rechts durch die EU-Verordnung? Also wie häufig kann man davon ausgehen, dass es neue Verordnungen auf europäischer Ebene gibt? Ist das ein Mehr, was man dort hat im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten? Oder kann man sagen, dass es überschaubar ist und vielleicht auch das Ganze verbunden mit der Frage, gibt es dann auch einen Zustrom an Mandanten und an Fällen, wenn solche neuen Verordnungen rauskommen? Oder ist es eher so, dass man eine gleichbleibende Anzahl von Fällen hat, die jetzt nicht so aktuell auf aktuelle Themen oder Sachverhalte sich beziehen?
Ja, ich denke, ich spreche da für die gesamte Anwaltschaft, der öffentliche Gesetzgeber oder auch die Europäische Union sind ein prima Mandatsbringer. Also jedes Mal, wenn es eine neue Verordnung gibt, dann haben wir einen unglaublich hohen Beratungsbedarf. Ich habe es eben schon angesprochen, mit der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung gab es mehr Anfragen, als wir eigentlich bedienen konnten. Und wenn man das IT-Recht zu anderen Rechtsgebieten vergleicht, dann ist es vielleicht nicht in dem gleichen Maße durchreguliert, wie ich mir das bei anderen Rechtsgebieten vorstellen kann. Beispielsweise im Bereich öffentliches Recht oder Vergaberecht. Da ist es, glaube ich, noch sehr formeller. Und was das IT-Recht ausmacht, das ist halt recht dynamisch, weil es da eine rasante Entwicklung gibt an technologischem Fortschritt etc. Sprich, durch diesen technologischen Fortschritt bedingt gibt es auch immer wieder irgendeine Gesetzesänderung, eine neue Verordnung, die umgesetzt werden muss und damit einhergehend auch Beratungsbedarf. Also um die Frage zu beantworten, würde ich sagen, tendenziell mehr Beratungsbedarf, weil eben im IT-Recht durch diesen technologischen Wandel auch einfach mehr Bedarf auf Seiten des Gesetzgebers besteht, da entsprechend regulierend einzugreifen.
Dann hätte ich die nächste Frage. Wie sieht das Ganze denn aus? Wie hat sich die Rechtsmaterie bzw. die Lage an Streitigkeiten vor Gericht, wie hat sich das verändert im Zuge der Corona-Krise? Kann man dort sagen, dass das, was man gerade erlebt, dass vielleicht im Baurecht Aufträge zurückgehen und dementsprechend auch weniger Mandanten kommen, ist das Ganze auch auf das IT-Recht übertragbar oder ist es eher gegenläufig so, dass man sagt, dass im Zuge dieser Corona-Krise und der damit einhergehenden starken Digitalisierung, dass dadurch eher mehr Fälle aufgetreten sind?
Ja, im Endeffekt hast du die Frage schon fast selbst beantwortet. Also es ist tatsächlich so, dass mit der Digitalisierung oder durch die Corona-Pandemie die Digitalisierung einen unglaublichen Aufschwung erfahren hat und damit einhergehend auch der Beratungsbedarf, wenn ich jetzt für meinen Teil sprechen kann, glücklicherweise ja auch gestiegen ist, wohingegen andere Wirtschaftsbereiche, an denen ja dann wieder andere Beratungspraxen hängen, zurückgegangen sind. Die Baubranche ist zum Beispiel ein Beispiel, ein Klassiker. Im IT-Recht ist es tatsächlich so gewesen, dass man zwar schon gemerkt hat, dass vielleicht weniger eingekauft wird, auch Projekte zurückgestellt werden, wo man noch gesagt hat, gut, jetzt kaufen wir jetzt vielleicht die Software für 600.000 Euro nicht, weil dafür ist das Geld gerade nicht da, wir verdienen nichts. Dafür kamen dann aber ganz viele andere um die Ecke, die gesagt haben, um Gottes Willen, wir bauen jetzt, was weiß ich, eine Homeoffice-Richtlinie, hier darf keiner mehr ins Büro kommen, ne? Oder wir merken auf einmal, wir verkaufen in unserem Ladengeschäft nichts mehr, weil wir es nämlich schließen mussten, es darf keiner mehr rein, ne? Wir wollen jetzt online mal was machen, ne? Wir brauchen jetzt mal ganz schnell Hilfe, nicht nur was einen Webshop anbelangt, da gehen wir zu einem Entwickler, sondern wir brauchen jetzt auch jemanden, der uns zum Beispiel Informationspflichten macht für die Verbraucher, Widerrufsrechte schreibt, ne? Oder irgendwelche AGBs entwirft. Und da sind dann letztendlich auch die IT-Rechtler gefragt gewesen. Und das war zumindest, ich kann jetzt für meinen Teil berichten, eine Kurve, die nach oben gezeigt hat während der Corona-Pandemie.
Also du sprachst gerade von allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Widerrufsrechten des Verbrauchers. Da wäre jetzt meine Frage, wenn Verletzungen stattfinden von Seiten des Unternehmers, wie wird das Ganze gerügt? Gibt es auch teilweise Verbraucher, die dagegen vorgehen, oder sind das dann eben andere Unternehmen, die wettbewerbsrechtliche Maßnahmen einleiten? Und ja, damit verbunden vielleicht auch, ist das Ganze so, dass das vielleicht auch zur, Schädigung des anderen Unternehmens verwendet wird, solche Klagen zu machen? Oder hat das seinen Sinn? Wie läuft so etwas in der Praxis ab?
Wenn jetzt beispielsweise Informationspflichten nicht richtig erfüllt werden, ne, oder es werden unzulässige AGBs verwendet, falsche Widerrufsbelehrung, dann ist der typische Fall wirklich, dass der Wettbewerber kommt. Und zwar, weil er einem das Geschäft einfach ein bisschen versauen will. So kann man es, denke ich, schon sagen, weil der Grundgedanke von dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist zwar, ne, die Wettbewerber sollen sich gegenseitig so ein bisschen kontrollieren, damit diese Rechtsvorschriften eingehalten werden, aber letztendlich geht es natürlich darum, denen das Leben schwer zu machen, damit sie dann weniger Kapazität haben zu verkaufen. Und deswegen sind die überwiegende Anzahl an Fällen, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, also ich würde fast sagen 95%, Abmahnungen von Wettbewerbern, dass einzelne Verbraucher tatsächlich sich an ein Unternehmen wenden und das versuchen zu monieren, wird es wohl auch geben. Da gibt es aber nicht so viel Beratungsbedarf, weil der einzelne Verbraucher aus dem UWG zum Beispiel gar nicht abmahnbefugt wäre. Neben den Wettbewerbern kommen aus dem UWG allerdings als Abmahnbefugte auch die Verbraucherverbände in Betracht. Und da gibt es neben den seriösen Verbänden auch ein paar schwarze Schafe, die Massenabmahnung verschicken etc. Und das haben wir ja nicht nur in der Vergangenheit, sondern das haben wir eigentlich regelmäßig, dass, ich sag mal, alle 6 Monate wird irgendein neues Thema ausgepackt und da stecken dann auch ganz oft ja einigermaßen unseriöse Verbände hinter. Ist glücklicherweise aber ja nicht die überwiegende Anzahl, weil das ist auch schwierig, den Mandanten gegenüber zu erklären, ne, was denn das für eine Berechtigung hat. Ich frage es mich auch jedes Mal wieder, wie man so einen Verein aus dem Boden stampfen kann, der offensichtlich nur ein Gebührenerzielungsinteresse hat und wo es gar nicht darum geht, irgendwelche Verbraucherinteressen zu schützen. Aber es gibt eben neben diesen schwarzen Schafen auch tatsächlich dann Verbände, die sich auch legitim für Verbraucherinteressen einsetzen. Ne, aber das kann man so eingrenzen. 95% Wettbewerber und 5% Verbraucherverbände und die Privatpersonen, die sich an die Unternehmen wegen falschen Informationspflichten wenden, die gibt es bei mir in der Beratungspraxis fast gar nicht. Anders im Datenschutz zum Beispiel. Also dass ein vermeintlich falsch informierter Betroffener von einer Datenverarbeitung sich an ein Unternehmen wendet und gleichzeitig auch an die Behörde, also die Landesdatenschutzbehörden, das ist eine Konstellation, die wir recht häufig haben. Und da kehrt sich dann auch wieder ein bisschen um. Also die brauchen dann keine Abmahnbefugnis, sondern die können auch selber eine Klage lostreten. Ich habe jetzt gerade ein Verfahren, was mir spontan einfällt, wo auch jemand meint, ein Datenverarbeitungsvorgang hätte von dem Unternehmen nicht so eingeleitet werden dürfen, wie es passiert ist. Und deswegen würde man jetzt 5.000 € Schadensersatz bekommen.
Bring doch mal ein Beispiel dafür, was man als Unternehmen im Internet alles so falsch machen kann. Also insbesondere, wenn ich an den Online-Versandhandel denke oder an einen Online-Warenhandel im Allgemeinen. Was sind die klassischen Fehler der Unternehmen?
Ja, so ein Klassiker bei dem typischen Online-Händler, beispielsweise auf Plattformen wie Amazon, sind Verstöße gegen die Preisangabenverordnung. Das wird schnell übersehen. Die Preisangabenverordnung regelt im Prinzip, dass bestimmte Produkte neben der tatsächlichen Preisangabe über den Artikel auch eine sogenannte Grundpreisangabe enthalten müssen. Beispielsweise, wenn es ein Artikel ist, der einen flüssigen Inhalt hat, dann muss ich darüber hinaus eben auch den Literpreis angeben. Man kennt das selber, es ist im Einzelhandel letztendlich auch der Fall. Dann kann ich gucken, was kostet denn von dieser Klopapierrolle denn das einzelne Blatt und kann dann schön vergleichen, okay, 100 Blatt kosten mich hier 19 Cent und bei dem Konkurrenzprodukt halt nur 17 Cent und das hat auch den Hintergrund vom Gesetzgeber, dass man es halt besser vergleichen kann. Und das sind so klassische Anfängerfehler, die man als Amazon-Händler machen kann und die auch relativ häufig in der Praxis vorkommen, weil bei Amazon ist man relativ schnell dabei als Händler und stößt dann aber erst so nach und nach quasi Learning by Doing durch die Abmahnung von den Wettbewerbern auf diese ganzen Rechtsvorschriften, die man eben beachten muss. Die Preisangabenverordnung ist so ein Klassiker. Ja, ein weiteres interessantes Beispiel, wo man auch erstmal drauf kommen muss oder wo man zufällig diese entsprechende Verordnung gelesen haben muss, ist die Hinweispflicht von jemandem, der Elektroartikel verkauft, darüber, dass, wenn da letztendlich ein Akku drin enthalten ist, dass man die entweder beim Verkäufer entsorgen darf oder auch an irgendwelche anderen Annahmestellen abgeben darf. Und wenn man eben darüber nicht informiert, dann verstößt man gegen eine Rechtsverordnung und wenn ich gegen eine Rechtsverordnung verstoße, die letztendlich eine Informationspflicht vorsieht, dann verhalte ich mich nicht so, wie ich mich im Markt entsprechend verhalten muss und das berechtigt dann nach dem UWG wieder die Wettbewerber abzumahnen. Das ist sehr ärgerlich, ne, weil es eben leichte, wirklich auch kaum spürbare Verstöße sind, ne, aber das Gesetz ist da im Endeffekt knallhart und sagt, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann darf mich ein Wettbewerber mit einer Abmahnung überziehen und das kostet mich dann ruckzuck 3.000, 4.000 Euro, wenn ich es bis zum Gericht treibe, vielleicht noch 12.000, 15.000 Euro. Und das ist, wenn man am Anfang steht, als Amazon-Händler ein ordentlicher Betrag, der vielleicht auch die eigenen Gewinne dann im ersten Jahr schnell übersteigen kann.
Wie sieht denn der klassische Arbeitsalltag eines IT-Rechtlers aus? Und vielleicht auch, wie hast du dich auf deinen letzten Fall vorbereitet, beziehungsweise worum ging es überhaupt in deinem letzten Fall? Was war das Mandat?
Ja, um mal die erste Frage zu beantworten, ich bleibe vielleicht einfach mal beim Beispiel des heutigen Tages. Ich habe mich natürlich ewig lange hier auf diesen Podcast vorbereitet.
Natürlich.
Natürlich. Und den nehmen wir hier in meinem Homeoffice auf. Das ist nämlich bei IT-Rechtlern durchaus beliebt, auch bei anderen Anwälten. Aber IT-Rechtler sind natürlich von Natur aus technikaffin, deswegen können die mobil arbeiten und von überall. Und deswegen habe ich hier heute auch zu Hause mein Büro sozusagen aufgeschlagen heute Morgen. Nachdem ich quasi alles privat erledigt habe, Kinder in Kindergarten, Schule und so weiter, bin ich zurückgekommen, Kaffee genommen und habe an einem etwas größeren Projekt gearbeitet, was auch so die ersten 3,5 Stunden von dem Tag in Anspruch genommen hat. Und da ich im Homeoffice trotzdem noch erreichbar bin, nebenher ein paar Telefonate geführt. Da kam auch eine neue interessante IT-Rechtsanfrage rein, wo ich ein Angebot schreiben werde nächste Woche. Und dann habe ich nach dem Abschluss von dem Projekt von heute Vormittag noch 2 längere Telefonate mit Mandanten geführt. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dann standest du schon vor der Tür. Ja, und das Zweite, was du noch wissen wolltest, war die Frage, was das letzte, wie ich mich auf den letzten Fall vorbereitet habe, beziehungsweise was der letzte Fall war. So wirklich vorbereitet habe ich mich auf den Fall nicht. Die Fälle kommen rein, ne, und dann lege ich halt los. Aber das Mandat zum Beispiel, was ich heute Vormittag bearbeitet habe, war ein ganz interessantes neues Geschäftsmodell von einem Mandanten, wo es um die Gewinnung von Leads geht, also um Kundenanfragen und zwar ein bisschen qualifizierter mittels Meta-Apps, also Facebook oder Instagram, die dann letztendlich über gezielte Werbeanzeigen auf eine Landingpage gelandet werden und dort Nutzerdaten hinterlassen können, wenn sie denn Interesse haben und diese Nutzerdaten dann letztendlich für eine bestimmte Branche dann komprimiert an denjenigen herangetragen werden, der mit den Kunden dann bestenfalls Geld verdienen kann. Das ist datenschutzrechtlich alles nicht ohne. Muss man eine ganze Menge beachten, dass das erstmal datenschutzrechtlich compliant ist. Und darüber hinaus, um wieder mal auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zurückzukommen, gibt es da auch Verhaltensregelungen. Die stehen in dem Paragraphen 7 UWG. Da steht unter anderem drin, dass ich einen Kunden nur mit ausdrücklicher vorheriger Einwilligung anrufen darf oder ihn auch per E-Mail anschreiben darf, nur mit Einwilligung, um über meine Dienstleistung zu informieren. Also ich kann mich nicht einfach da hinstellen und sagen, ich habe hier irgendwo mal ein Anfrageformular, ne, und da steht drin, Kunde, hinterlass doch mal Name und Telefonnummer, ich melde mich bei dir. Ne. Das reicht schon nicht, sondern ich muss darüber hinaus, wenn ich es nach UWG erstmal behandle, auch tatsächlich eine richtig korrekte Einverständniserklärung aufsetzen, die der Kunde dann mittels Checkbox auch aktiv anklicken muss. Und diese Einverständniserklärung muss auch einen bestimmten Inhalt haben. Da war ich ja heute Vormittag ganz erstaunt darüber, wie viel Rechtsprechung es dazu letztendlich gibt. Und die Rechtsprechung hat neben den gesetzlichen Vorgaben auch einen ziemlich konkreten Rahmen dafür geschaffen, was denn so eine Erklärung für einen Inhalt aufweisen muss. Ja, damit habe ich mich heute Vormittag beschäftigt. Interessant war es.
Das lässt sich doch hören. Und dann hätte ich noch mal eine weitere Frage. Bei Jura, da geht es ja zumindest offiziell immer um Gerechtigkeit, um gerechte Ergebnisse herbeizuführen. Was würdest du denn sagen, war so ein Moment oder ein Urteil, ein Sachverhalt, der wirklich ungerecht war, der nicht fair war oder der, wenn er nicht so ausgegangen wäre, der wirklich ungerecht gewesen wäre?
Ja, da fällt mir spontan ein Fall ein, wo es in der Sache um einen relativ kleinen Schadensersatzbetrag geht, wo ich aber unglaublich viel Elan und Eifer reingesteckt habe, einfach weil ich auch der Meinung war, wenn das bei rauskommen würde, was die Abmahner sich dabei gedacht haben, dann wäre es eine grobe Ungerechtigkeit. Der Fall war so, also meine Mandantin waren ein Unternehmen, die eigentlich im klassischen Einzelhandel tätig sind, darüber hinaus aber auch teilweise dann online Produkte verkaufen und auf ihrer Webseite eben einen Newsletter haben. Und man kennt das bei den Newslettern, dass die mittlerweile so ausgestaltet sind, weit überwiegend, dass man eben eine E-Mail-Adresse eingeben kann und da noch eine Checkbox setzt, wo man sagt, jawohl, ich möchte das alles. Und dann kriegt man noch eine E-Mail zugesendet, das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Sprich, ich muss dann in der E-Mail erstmal bestätigen, jawohl, das war ich, das ist meine E-Mail-Adresse, bitte schicke mir doch diesen Newsletter. Und genau so war das bei meiner Mandantin auch ausgestaltet. Und jetzt kam ein findiger, wie wollen wir ihn nennen? Ich würde mal denken, das ist ein Strohmann von dem Anwalt, der eigentlich dahinter steckt. Das war nämlich ein Unternehmen aus Kassel und dann ein angeblich an diesen Produkten interessierter Dritter, der aus Hamburg kommt. Und der hat angeblich diesen Newsletter nie bestellt. Er hat ihn aber bekommen. Sprich auch mit diesem Double-Opt-In-Verfahren, was schon mal ungewöhnlich ist. Und der hat dann moniert, dass dieser Newsletter nicht klar erkennen lassen würde, von wem er denn eigentlich stammt. Man muss dazu sagen, jeder, der wirklich auch nur ein bisschen Ahnung hat, sieht sofort, aha, alleine von der Versandadresse, dieser E-Mail-Adresse, sehe ich, wer ist der Absender. Ne? Und darauf kann ich auch auf eine Firma schließen. Was allerdings nicht ganz glücklich gelaufen ist, es fehlt tatsächlich wie eine Art Impressum in dem Newsletter. Ne? Es wird aber keine Identität verschleiert. Man kann auch per Klick irgendwo hinklicken und dann lande ich auf der Webseite, sodass man natürlich sofort sieht, von wem dieser Newsletter denn kommt. Aber das wurde dann quasi beanstandet, um dann eine Schadensersatzklage loszutreten. Und da haben wir uns wirklich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Das Ganze ist auch nur in Anführungszeichen beim Amtsgericht Kassel gelandet wegen dem Streitwert. Aber in der ersten Instanz haben wir gewonnen, glücklicherweise. Und das hätte ich ja als eine grobe Ungerechtigkeit empfunden, wenn das anders entschieden worden wäre. Aber die zweite Instanz ist anhängig, weil der Anwalt, der dahinter steckt, so wie ich es vermute, wehrt sich natürlich genauso mit Händen und Füßen dagegen, dass er dieses Verfahren verliert, weil davon, von diesen Gebühren, die durch diese Abmahnung erzielt werden, davon leben solche Abmahnanwälte. Ne? Und wenn ich so einen als Gegner habe, dann denke ich mir, okay, das ist was, wo ich nicht mitgehen kann. Ne? Und da stecke ich dann auch deutlich mehr Arbeit rein, als es eigentlich wirtschaftlich ist.
Das hört sich doch mehr als nur spannend an. Und dementsprechend hätte ich gleich die nächste Frage. Würdest du denn sagen, dass es sich heutzutage für Menschen, die noch Jura studieren oder die vielleicht jetzt kurz davor sind, ihr erstes oder zweites Staatsexamen zu machen, würdest du sagen, dass es sich lohnt, später mal in die Richtung des Fachanwalts für IT-Recht zu gehen?
Ja, da muss ich natürlich extrem Werbung machen für den eigenen Nachwuchs, aber auch aus einer neutralen Perspektive her, auch wenn man andere Anwaltskollegen fragt, es wird wenige bis gar keine Kollegen geben, die sagen, dass IT-Recht aktuell kein Thema wäre, ne, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Materie, wo sich viele von den älteren Kollegen einfach nicht dran trauen. Na, einerseits, weil es eben viel Neues bringt und andererseits, weil oftmals auch dieses technische Interesse fehlt. Und auf der anderen Seite ist es aber ein Rechtsgebiet, was durch diesen technologischen Fortschritt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, extrem stark gefragt ist. Und es ist Stand jetzt so, und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile an Jahren so bleiben, dass die Nachfrage deutlich höher ist als das Beratungsangebot, was auf dem Markt besteht. Sprich, wenn man die Überlegung hat, als Anwalt tätig zu werden und sich für das IT-Recht interessiert, man wird kein Problem damit haben, später letztendlich auch Mandate in diesem Bereich zu bearbeiten und damit auch vernünftiges Geld zu verdienen. Also aus der Perspektive, wenn man irgendwie eine Art technischen Bezug auch hat, sich ein bisschen für Technik interessiert, ich kann das nur jedem raten. Also mir macht es viel Spaß, es ist super vielschichtig und es ist auch insofern eine dankbare Marktsituation, dass man als verhältnismäßig junger Anwalt, wie ich es noch bin, sich relativ schnell profilieren kann und auch an viele interessante Mandate rankommt, mit denen man ein gutes Geschäft entwickeln kann.
Das hört sich doch mehr als nur lohnenswert an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christoph Dalli, für deine aktive Teilnahme hier in dem Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vor allem hoffe ich auch, dass unsere Zuschauer einiges dabei lernen konnten und die Möglichkeiten des IT-Rechts, die Entwicklungen dort angezeigt bekommen haben und sich möglicherweise auch später einmal vorstellen könnten, in diese Richtung zu gehen. Dementsprechend herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier mitmachen durfte. Es hat mir auch Spaß gemacht. Auch mal ganz nett, wenn sich jemand länger als 5 Minuten für mein Berufsfeld interessiert. Das ist zu Hause, da gehen immer die Augen schon relativ schnell nach oben. Wenn ich was erzähle, da ist schon nach 2 Minuten Schluss. Und heute haben wir ein bisschen mehr geschafft. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.